Zu Beginn würde mich interessieren, so über was für Pestizide reden wir da?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, je nach Land, wohin die exportiert werden. Ich beschäftige mich jetzt vor allen Dingen mit den Mercosur-Ländern, sprich mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay. Und da reden wir beispielsweise von Pestiziden, die man hier gar nicht unbedingt kennt, obwohl sie massiv eingesetzt werden weltweit. Also es gibt eins, das heißt Cyanamid. Das wird vor allen Dingen bei Obstpflanzen angewendet und steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Das ist hier schon seit längerem verboten. Glufosinat beispielsweise, das wird massiv eingesetzt, beispielsweise beim Anbau von Soja, Reis, Mais und auch Baumwolle. Das soll die Fruchtbarkeit einschränken, Organe schädigen, ungeborene Kinder schädigen und so weiter. Und ein anderes, was unter einem Gemüse- und Weinanbau eingesetzt wird, das heißt Propinep. Das ist ein Fungizid, sprich, das geht gegen Pilze vor und steht ebenfalls im Verdacht, krebserregend zu sein und langfristig auch die Organe zu schädigen. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Pestiziden. Die Liste ist sehr lang. Also wenn wir uns angucken, dass allein im letzten Jahr nach Brasilien beispielsweise 14 in der EU nicht zugelassene Pestizidwirkstoffe aus Deutschland hin exportiert worden sind, dann wissen wir, da ist ein weites Feld.
Da schließt sich für mich die Frage an, wenn diese Pestizide aufgrund ihrer Schädlichkeit in der EU verboten sind, vermutlich dann auch gut dokumentiert, dass diese Pestizide gefährlich sind, wie kann es dann sein, also dass die hier produziert und exportiert werden können? Also
Ein Problem mit der Gesetzgebung. Tatsächlich gibt es ja eine Regelung zum Pflanzenschutzmitteln, zum Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland, und da wäre es theoretisch möglich, auch eine entsprechende Klausel einzufügen, die besagt, dass in Deutschland weder Pestizide, die in der EU nicht zugelassen sind, produziert werden, noch aus Deutschland exportiert werden dürfen. Bislang sträubt sich da aber der Gesetzgeber. Wir haben auch versucht, für die Veranstaltung, die wir heute Abend zu dem Thema machen, jemanden vom Bundesministerium für Landwirtschaft oder auch vom Umweltministerium zu bekommen. Die haben sich da gegenseitig einen Ball zugespielt. Keiner fühlt sich verantwortlich für das Thema. Also das scheint doch ein heißes Eisen zu sein. Auf EU-Ebene gibt es jetzt die Bestrebungen, doch dieses Problem anzugehen, zumal es ja eine ganze Reihe von Strategien inzwischen und von Plänen gibt, wie die Farm-to-Fork-Strategie, also diese Idee, dass kürzere Wege in der Landwirtschaft zwischen den Herstellern und den Verbrauchern entwickelt werden, dass wesentlich weniger, ich meine, es sollen mehr als 50% der Pestizidverbrauch bis 2030 zurückgehen in der EU. Und da müssen natürlich auch entsprechende Regelungen geschaffen werden, damit das auch nicht nur in der EU zurückgeht, der Verbrauch von Pestiziden, sondern damit wir das auch einfach nicht mehr exportieren, weil das ist natürlich das nächste Geschäft, ne? Was hier nicht mehr verbraucht wird, das wird dann gewinnbringend exportiert in Länder, die geringere Regelungen haben als wir hier und mit entsprechenden Schäden dann dort für die Leute. Aber bislang ist es da noch nicht zu wirklichen Ergebnissen gekommen, sage ich mal.
Da gibt es dann jetzt einmal die Seite von Pestizideinsatz in der Europäischen Union, der reduziert werden soll, wo das dann natürlich die hier zugelassenen Pestizide betrifft. Dann der Einsatz von diesen schädlichen oder gefährlichen, besonders gefährlichen Pestiziden, die exportiert werden. Mich würde da interessieren, was das Problematische an den Bedingungen ist, unter denen die Pestizide dann eingesetzt werden in den Zielländern.
Also zum einen, wer gibt es, wenn ich jetzt mal wieder mich auf den Mercosur-Raum, also Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay beschränke und mir das anschaue, dort werden unter anderem Pestizide ausgebracht mit dem Flugzeug. Das ist ein Verfahren, das in der EU verboten ist, einfach weil die Abdrift, sprich die Pestizide, die dann über den Wind in die naheliegenden Ortschaften getragen werden, dort massive Gesundheitsschäden anrichten. In Argentinien beispielsweise ist bekannt, dass in Dörfern und Ortschaften, die in der Nähe von mit Pestiziden besprühten, also aus der Luft besprühten Feldern liegen, die Krebsrate über viermal höher ist als im Landesdurchschnitt. Es gibt da tatsächlich ein ganzes Netzwerk von, die nennen sich die besprühten Dörfer, und es gibt ein Netzwerk der Ärzte, die Menschen aus diesen pestizidenbesprühten Dörfern unterstützen, weil es eben dort zu massiven Gesundheitsschäden kommt. Es kommt aber auch zu Problemen aufgrund der Verseuchung des Wassers, weil diese Pestizide natürlich dann auch in das Grundwasser gehen, was dort konsumiert wird. Wir beobachten dann massive Fehlgeburten, Kinder, die mit Missbildungen geboren werden, wie gesagt, Hautkrankheiten, Krebserkrankungen, Atemwegserkrankungen. Also es ist ein weites Feld und man kennt das Problem durchaus, aber es wird nach wie vor so getan, als gäbe es keinen Zusammenhang zwischen der Nutzung von Pestiziden und dem massiven Einsatz davon und eben entsprechenden Krankheiten, obwohl ja beispielsweise in den USA über 400 Verfahren gerade gegen Monsanto und zwischen jetzt Bayer laufen, weil Glyphosat dort zu einer Krebserkrankung geführt hat bei denjenigen, die es eingesetzt haben. Ja, und dann hat Monsanto über 700 unabhängige, wie sie es nennen, Studien verfassen lassen, die besagen, dass über Glyphosat eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Es gibt da eben diese Häufung von Fällen, das heißt, wir wissen, dass es eigentlich anders ist. Und auch in Argentinien, Brasilien gibt es massiv Berichte. Es gibt auch massiv Berichte von Arbeiter und Arbeiterinnen, Landarbeiterinnen, die diese Pestizide ausbringen und die von Vergiftungen reden und so weiter. Also das ist schon eine lange Liste an Problemen und an Schäden, die das anrichtet. Und natürlich, das sind jetzt nur die Schäden, die ich genannt habe, für die Menschen, für die Umwelt, für die Natur, für Insekten ist das natürlich hochproblematisch. Letztes Jahr haben wir von 7 Bienensterben in Brasilien gehört. Über 500 Millionen Bienen sind gestorben. Und auch das beispielsweise steht im Zusammenhang mit einem Insektizid, was in der EU hergestellt wird und in Deutschland auch und auch aus Deutschland exportiert wird.
Jetzt ist dieser Export von Pestiziden vermutlich keine Geschichte, die in eine Richtung geht, sondern die mit Handelsbeziehungen zusammenhängt. Mich würde interessieren, was für eine Rolle spielen denn Freihandelsabkommen wie das Mercosur-Abkommen bei dem Handel und dem Einsatz von Pestiziden in jetzt zum Beispiel den Mercosur-Staaten?
Ja, genau, das ist wie gesagt mein Steckenpferd, dazu arbeite ich ganz viel, deswegen. Man sollte jetzt nicht vergessen, dass es natürlich auch in anderen Ländern ein Problem ist und dass auch in anderen Ländern Abkommen dazu führen, dass der Gebrauch von Pestiziden attraktiver wird. Aber wie gesagt, ich bleibe mal bei meinem Themengebiet und dem Bereich. Und bei dem Mercosur-Abkommen ist es so, bislang erheben die Mercosur-Länder noch Zölle auf den Import von Pestiziden. Je nach Pestizid kann das bis zu 35% sein. Das heißt, das ist schon ein ordentlicher Wert. Auf den Grundwert dann nochmal 35% drauf. Und das würde wegfallen mit diesem Abkommen, diese Zölle. Das heißt, es wäre wesentlich attraktiver, Pestizide dann aus der EU in den Mercosur-Raum zu exportieren. Und die zweite Kritik, die wir eben auch als Zivilgesellschaft haben, dieses Abkommen regt ein Produktionsmodell an oder fördert ein landwirtschaftliches Produktionsmodell, das eben auf dem massiven Einsatz von Pestiziden beruht. Also die Monokulturen, die Soja-, Baumwoll-, Zuckerrohr-Monokulturen in den Mercosur-Ländern sind massiv pestizidabhängig. Und über die Zölle und Quoten, die sich mit diesem Abkommen ändern, also auch die Zölle, die eben runtergehen für den Import in die EU von beispielsweise Ethanol, was auf Zuckerrohrbasis hergestellt wird, und der Ausweitung der Quoten, das heißt, es kann viel mehr importiert werden, wird natürlich dieses Landwirtschaftsmodell in den Mercosur-Ländern nochmal extra befördert. Und die Ausbreitung der Monokulturen führt natürlich dann auch nochmal zu einem weiteren Einsatz, einem verstärkten Einsatz von Pestiziden. Das heißt, beobachten auf der einen Seite, dass einfach es mehr Nachfrage geben könnte und dass außerdem diese Pestizide aber auch noch günstiger zu bekommen sein werden. Und das ist natürlich ein Teufelskreis und auch ein fatales Zeichen, gerade wenn die EU mit ihrem Green Deal eigentlich sich eine Reduktion der Pestizidnutzung verschrieben hat, ja.
Das heißt, durch solche Abkommen oder jetzt speziell durch das Mercosur-Abkommen wird der Export von gefährlichen Pestiziden in die Mercosur-Staaten gefördert und andererseits dort ein Landwirtschaftsmodell attraktiv gemacht, das genau solche Pestizide braucht, dabei Umwelt schädigt, und ein Landwirtschaftsmodell, wo dann wiederum billige Nahrungsmittel oder Futter für den europäischen Markt produziert wird.
Genau.
Da wird mich dann interessieren, also einmal hat man da jetzt, lassen sich vielleicht Konzerne wie Bayer und BASF benennen, die da direkt durch diese Exporte von diesen Pestiziden profitieren. Mich würde darüber hinaus interessieren, welche Rolle da, also in solchen Handelsbeziehungen, da die deutsche Wirtschaft spielt. Also wie sehen dann solche Handelsbeziehungen aus? Wie profitiert die deutsche Wirtschaft davon?
Na, für die ist das interessant. Die stehen da ja auch massiv dahinter. Also während aus der Zivilgesellschaft, aus den Gewerkschaften, Umweltverbänden massive Kritik zu hören ist, auch von Seiten einiger Politikerinnen, vor allen Dingen natürlich von den Linken und den Grünen. Hinsichtlich dieses Abkommens haben sich die Wirtschaftsverbände der chemischen Industrie, aber auch natürlich der Automobilindustrie, die auch von diesem Abkommen profitieren werden, dahinter gestellt, werben für einen schnellen Abschluss dieses Abkommens, weil sie eben sehen, und das ist, was damals die inzwischen nicht mehr EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström gepriesen hat, dass mit diesem Abkommen über 4 Milliarden Euro Einsparungen an eben Zollabgaben, die nicht getätigt werden müssen, für europäische Unternehmen möglich sind. Und das ist natürlich interessant für die, wenn sie dann weniger Zölle zahlen müssen, wenn die Bedingungen besser sind, wenn ihre Produkte noch stärker nachgefragt werden, dann sind das alles Sachen, die interessieren. Und dann verdienen sie sich an diesem Geschäft eine goldene Nase. Also das ist bei Handelsabkommen häufig so, beziehungsweise nicht häufig, sondern eigentlich sind die dafür gedacht, sind ja gerade für international agierende Wirtschaftsakteure gedacht und nicht für uns als normale Menschen. Wenn man sich anguckt, es gibt ja immer so Nachhaltigkeitsfolgenabschätzungen, die EU-Kommission durchführt. Und da ist es ziemlich eindeutig, wer tatsächlich diejenigen sind, die profitieren. Das sind nicht die einfachen Leute. Es wird zwar immer so getan, als würde das irgendwie mehr Arbeitsplätze bringen, aber die tatsächlichen Berechnungen zeigen, der Anstieg innerhalb von 10 Jahren liegt bei bestenfalls 0,1%. Das kann man immer hochrechnen auf die gesamte EU. Das ist es nichts. Und selbst das ist schon meistens auch sehr zum Guten geredet. Wohingegen eben Unternehmen doch ganz interessante Bevorzugungen dadurch erhalten. Und deswegen natürlich auch eigentlich, also ich kenne kein Handelsabkommen, hinter dem Unternehmen nicht standen, wenn sie davon tatsächlich so profitiert haben. Und die europäischen Unternehmen, auch aufgrund ihrer Marktmacht natürlich, sind eigentlich immer die, die profitieren.
Jetzt gibt es einmal, wie von dir vorhin schon benannt, diesen Gesetzentwurf in Frankreich, der den Export von so gefährlichen Pestiziden verbieten soll. Sowas auch gefordert für die Bundesrepublik, um so einen Einsatz von Pestiziden zu verhindern. Darüber hinaus wird mich interessieren, so die Organisation PowerShift, da setzt sich ein für einen gerechteren, für einen ökologischen Welthandel, der sich in so einem Mercosur-Abkommen nicht wiederfindet, wo eher Handelsbeziehungen gefördert werden, die einmal auf Ungleichheit basieren und die zum anderen, wie wir gerade gehört haben, zum Beispiel ein Landwirtschaftsmodell fördern, das Umweltzerstörung beinhaltet und die Gefährdung von Menschen durch Pestizide. Was für Grundsätze sollten, könnten da ein Handel regeln, der eben nicht auf so eine Ungleichheit basiert?
Also wir setzen uns ein für einen Handel, der tatsächlich, ist natürlich immer schön zu sagen, auf Augenhöhe stattfindet, aber das bedeutet einmal, dass Deutschland und auch die Europäische Union, die ja im internationalen Vergleich wahnsinnige Macht hat gegenüber vielen anderen Ländern und auch gegenüber den Mercosur-Ländern, aber auch natürlich aufgrund historischer Begebenheiten, also ich will nicht wieder zurückkommen auf die Kolonialzeit, aber seitdem haben die natürlich ihre Macht gefestigt, ausgebaut und auf Basis der Ausbeutung anderer Länder, die nach wie vor stattfindet, ja ihre Macht gefestigt. Und sich dieser historischen Schuld auch irgendwie bewusster zu werden, die einzugestehen und entsprechend zu handeln, das ist natürlich so ein bisschen der erste Schritt. Und das würde dann auch bedeuten, dass gerade die Länder, die jetzt sehr gut dastehen im internationalen Vergleich, also die europäischen Länder, da auch mehr Verantwortung übernehmen und zum Beispiel Technologietransfer massiv vorantreiben, dass eben gerade Produkte, die bereits auf beiden Seiten des Atlantiks produziert werden, nicht mehr gehandelt werden, einfach weil das auch lokale Märkte zerstört. Dort, wie aber auch hier, ja auch hier in der EU, sind natürlich Landwirte und Landwirtinnen massiv unter Druck aufgrund des international vernetzten Landwirtschaftshandels, also Handels mit landwirtschaftlichen Produkten. Das ist ein Punkt, für den wir uns einsetzen. Es muss auf jeden Fall immer in die Balance fallen, was können wir eigentlich viel besser vor Ort produzieren und was muss wirklich gehandelt werden. Also es muss eine Reduktion des Welthandels insgesamt stattfinden, auch zum Wohle des Klimas, aber eben auch zum Wohle der Menschen und damit eben wieder mehr Menschen in Arbeit kommen. Ja, also es muss regionale Produktion gestärkt werden, um den Leuten vor Ort Perspektiven zu bieten. Und da hilft es überhaupt nichts, wenn wir dann mit irgendwie europäischen Dosentomaten, also italienischen Dosentomaten, in argentinischen Markt fluten, so wie es wir ja auch schon beispielsweise in Ghana gemacht haben, wo dann die Produktion von Tomaten, die haben sich ursprünglich fast selbst mit Tomaten versorgen können, jetzt produzieren sie sich mal 50% ihrer Tomaten und ganz viele kleine Tomatenbauern sind aus dem Geschäft geflogen, ja. Also das sind alles so Folgen von Abkommen. Da spielen auch die Agrarsubventionen mit rein in der EU, die massiv, also die überdacht werden müssen. Es ist eine ganze Reihe von Punkten, mit denen die EU sich auch so natürlich ihre eigenen Leute schützt. Das ist ja auch inhärent in deren Interesse, aber nicht im Interesse globaler Gerechtigkeit und eines wirklich global gerechten und vor allen Dingen auch klimagerechten Handels. Zeiten der Klimakrise ist das natürlich auch mal ein Punkt, den wir mitdenken müssen.